Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, ich bin hier eingeladen zu euch hier, bin das erste Mal in Cuxhaven. Als Leiter, es wurde eben schon gesagt von Gisela, des deutschen Teils des internationalen Gemeindenetzwerkes Partners in Harvest. Und ich möchte jetzt als Anfang zu Beginn erstmal erklären, wie wir, meine Frau und ich, in Kontakt kamen mit diesem Netzwerk, was es bei uns angerichtet hat, in unserem Herzen Veränderung gebracht hat, aber auch wie unsere Gemeinde dazu steht jetzt und wie sie in Kontakt mit diesem Netzwerk gekommen ist. Ich hole mal ein bisschen aus, um selber zu beschreiben, woher ich komme, was meine Umstände sind. Ich selber entstamme einer Baptistengemeinde von Elternhaus her und sehr früh wurde ich getauft, schon als Kind mit 11 Jahren und ich liebte Jesus, ich liebte den Vater, den Heiligen Geist, das war mir etwas unbekannt, zumindest als Person, das wurde dort nicht so gelehrt in der Gemeinde, aus der ich kam und wir waren gleich tätig dort, ich war Sonntagsschulleiter und dann nachher wurde ich berufen als Ältester in der Gemeinde, dann stellvertretender Vorsitzender. Das ist so der Werdegang innerhalb dieser Gemeinde und das wäre so bis heute weitergegangen, wenn nicht ein eingreifendes Erlebnis stattgefunden hätte, und zwar durch den Kontakt mit einer Gruppe der Geschäftsleute des vollen Evangeliums, und heute nennen die sich Christen im Beruf. Und ich weiß nicht, ob ihr das, euch das vertraut ist, aber als wir da eingeladen waren zu deren Veranstaltungen, eröffnete sich für uns beide eine ganz neue Welt, die wir nicht kannten. Eine ungeahnte Freudigkeit, die als Ausstrahlung. Das war das andere, was ich nicht kannte von meiner Gemeinde her und der Herkunft her, und erfuhr dann, dass es was zu tun hätte mit dem Begriff Geistestaufe, was mir offensichtlich fehlte, aber was für mich ein absolutes Fremdwort war. Ich wusste mit dem Begriff nichts anzufangen. Ich wusste, steht irgendwo in der Bibel, aber die Bedeutung war mir nicht klar. Es war auf dem Büchertisch dort ein Buch von Dr. Magis und das hieß Geistestaufe und Fragezeichen hinter. Das war ja genau meine Situation. Ich wollte mehr wissen davon, was das bedeutet, wo es in der Bibel steht, ob das nötig ist oder nicht, dass man sowas auch empfängt. Ich habe das Buch sehr kritisch, bin Kritiker, bin Ingenieur von Beruf und also durchforste alles sehr kritisch und habe wirklich jede Bibelstelle, die genannt war, nachgelesen. In der Bibel steht es wirklich da. Ja, doch, das stand da. Ich hatte es nur vorher nie verstanden oder überlesen, und nachher war der Wunsch sehr groß in uns, das wollten wir auch beide erfahren, und dann wurde uns das in auch einem Hauskreis angeboten, fragte jemand, wer möchte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Nun waren wir innerlich vorbereitet, hatten einen riesen Wunsch, das auch kennen, diese Kraft des Heiligen Geistes und die Person des Heiligen Geistes kennenzulernen, aufzunehmen in unser Leben, und wir meldeten uns dazu und ein neues Leben begann für uns, eine ganz neue Dynamik des Glaubens, die in uns steckte. Es wurden freigesetzt Geistesgaben, die ich vorher auch nicht kannte. Und das war also so der Beginn. Das sind alles so die Vorstufen zu dem, was noch später kam, wenn ich jetzt erzähle auch von den Erfahrungen, die wir in Toronto gemacht haben. Nun haben wir in unserer Stadt Peine, in der wir wohnen, daraufhin eine eigene Gruppe der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums gegründet und die dann auch 4 Jahre lang geleitet, und es war wunderschön, es waren viele Bekehrungen, Geistestaufen, Befreiungen, Heilungen da, es war herrlich, bis auf einen Haken, den die ganze Sache hatte, und es war das Folgende: Die Leute, die neu zum Glauben kamen und suchten eine Gemeinde, fanden keine Gemeinde, die sie aufnehmen wollten. Bei den Gemeinden, wo sie anklopften, da hieß es, ihr kommt von den Geschäftsleuten, das ist eine ganz gefährliche Sekte, Geist von unten, merkt euch mal den Begriff. Und das ist also, das ist nicht wahr, das müsst ihr erst abschwören. Also die fanden kein Zuhause, keine Gemeinde am Ort. Das hat uns sehr bedrückt. Und dann dachten wir, ja, so eine Gemeinde muss in unsere Stadt hin, die offen ist für den Heiligen Geist. Und Gott hat darauf, und wir wurden selber auch in unserer Gemeinde mehr und mehr angegriffen von Leuten, die auch sagten, ja, ihr macht's falsch und das ist nicht richtig. Und schließlich kam ein Machtwort, das Präsidenten der Baptisten, dies weiß noch, sein Name war Otto, und der kam dann und der sagte, die anderen, das sind die Richtigen und wir sind die Falschen, und dann sahen wir uns bald auf der Straße, also hatten wir keine Gemeinde und hatten unsere geliebte Baptistengemeinde verloren. Aber wir erinnerten uns daran, nicht nur wir suchen eine Gemeinde, die offen ist für den Heiligen Geist, sondern auch viele Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind durch die Arbeit der Geschäftsleute. Und so wurde eine neue Gemeinde gegründet. Auch dadurch, dass Propheten auftauchten und uns sagten, was der Wille Gottes war. Und so gehorchten wir. So kam also es zur Gründung der Christengemeinde Shalom, das ist unser Name, in Peine. Und diese Gemeinde, die haben wir nun 30 Jahre lang geleitet, und dann haben wir es vor 2 Jahren in jüngere Hände abgegeben, aber 30 Jahre eben waren wir mit dabei gewesen. Wir waren auch als Ehepaar immer hungrig, etwas zu erleben vom Heiligen Geist. Die Person des Heiligen Geistes war neu für uns, und wir waren so tiefe Erfahrungen, dass wir überall hingegangen sind und hingefahren sind, um mehr zu erleben. Es kamen Besucher nach Deutschland, zum Beispiel ein Rodney Howard Brown kam, oder ein der Benny Hinn hatte irgendwo Vorträge gehalten und kam an die Gemeinden. Wir haben keine Entfernung gescheut, wir sind hin, nur um dabei zu sein, um zu erleben, wie der Heilige Geist so stark wirkte dabei, was wir, und das sei ganz großartig, die Gemeinden verändern sich, die Menschen sind hungrig, passieren Wunder und Zeichen. Dann wurde eine Reise angeboten nach Argentinien, und wir waren dabei, um das vor Ort selber kennenzulernen und auch zu sehen. Und das hat auch nochmal so einen Stoß uns gegeben, dass wir sagten, das ist es genau, was wir suchen. Erweckung, das wollen wir auch bei uns in unserer Stadt, in unserem Land sehen, und danach hat uns gehungert. Und dann kamen andere Stationen, was wir noch in der Welt kennengelernt haben. Pensacola war auch so eine Station, Heilige Geist ist ausgegossen, und ich war 2-mal da in Pensacola, auch um das zu erleben. Eins habe ich schon festgestellt, es war immer der Heilige Geist, aber es gab unterschiedliche Betonungen, wo so der Schwerpunkt drauf war. Während in Argentinien, das war die Einheit der Christen untereinander, vielleicht auch Befreiungsdienst, den wir da miterlebt haben, war es in Pensacola ein Geist der Buße, der ausgegossen war. Aber es war derselbe Heilige Geist, nach dem uns so gehungert hatte. Ja, und dann kam schließlich die Nachricht so, und ganz neu, Heiliger Geist ist jetzt in Toronto. Und unter uns Pastoren, die wir uns getroffen haben, einige waren schon dort und haben berichtet, das sei ganz großartig. Aber es gab auch Stimmen dabei, die sagten, seid vorsichtig, so ganz astrein scheint es nicht zu sein. Die Menschen, die benehmen sich da so komisch, die haben Bewegungen und machen irgendwelche Taten. Wo ist das in der Bibel drin? Also es könnte auch sein, dass das nicht der Heilige Geist ist. Und so ging das hin und her. Und was macht man dann, wenn man hungrig ist, um das Wahre kennenzulernen und unterscheiden zu können von dem, was nicht gut ist? Man fährt hin und guckt sich das an und prüft das. Und ich war erst vorsichtig, ich bin mit meinem Sohn alleine hingeflogen, mal nur um es kennenzulernen, wieder mit voller Kritik aufzupassen, zu gucken, ist alles astrein, ist das biblisch, was hier abläuft. Und ich kann mich noch gut erinnern, damals war es so, dass dort an jedem Abend eine Veranstaltung war. Und die Leute haben angestanden, die Türen wurden erst geöffnet bei Beginn, und die standen vor der verschlossenen Türe in großen Schlangen, bis sie reingelassen worden sind. Und so stand ich auch eine halbe Stunde lang in der Menge drin. Die Türen wurden geöffnet, irgendwie betrat ich den Saal, und da passierte etwas ganz Komisches. Ich war unmittelbar mit Betreten des Saales so überwältigt von der Herrlichkeit Gottes, die als Atmosphäre da war. Ich weiß nicht, jeder reagiert auch körperlich vielleicht anders auf so etwas. Bei mir selber, wir haben uns gestern ausgetauscht, hier der Klaus, der ist so ähnlich. Es liefen mir Tränen übers Gesicht, ich konnte es nicht zurückhalten. Ich weiß nicht, was es war, also Traurigkeit nicht. Es war einfach wunderbar, ich fühlte mich wie im Himmel. Und auf einmal, ich wusste, es ist genau dieser Heilige Geist zu Hause, wie geborgen. So eine herrliche Atmosphäre vom Heiligen Geist. Ich war inzwischen, ich glaube, 7-mal in Toronto gewesen. Ich habe das nächste Mal die Hälfte unserer Gemeinde mitgenommen, und dann war sie auch dort, um das kennenzulernen. Und das waren also die Stationen dort. 2 Jahre, nachdem der Heilige Geist dort ausgegossen worden ist, das war 1994, also 1996, da trafen sich Pastoren, die diese Erweckung in Toronto miterlebt haben, aus aller Welt, die sich trafen und hatten gesagt, wir müssen irgendwie zusammenhalten und zusammenarbeiten. Das an Erweckung, das mit dem Heiligen Geist, das wollen wir in unserer Stadt, in unserer Gemeinde auch erleben und haben. Aber lasst uns zusammenarbeiten, uns austauschen über die Erfahrungen, die jeder an seinem Teil, wo er gerade wohnt, ist. Und das hat uns zusammengebunden und so kam es zur Bildung von diesem Netzwerk, Gemeindenetzwerk Pintners in Harvest. Der Leiter dieses Netzwerkes sind übrigens John Arnott, bei dem auch diese Erweckung ausgebrochen ist, und dann hauptsächlich jetzt ein Dan Slade, nur damit ihr die Namen schon mal gehört haben, die auch jedes Jahr nach Deutschland kommen, wenn wir hier solche Konferenzen haben. Also so ist das Netzwerk gegründet und heute gehören in der ganzen Welt wie viele Gemeinden an? 678 Gemeinden gehören PIH an. Und in 42 verschiedenen Ländern. Man kann also sagen, weltweit ist das inzwischen ausgebrochen. Und wir in Deutschland sind 15 Gemeinden bisher, die auch zu diesem Netzwerk gehören. Und nur, dass ihr die Größenordnung so dann kennt. Und wir als Gemeinde in Peine haben, und da gibt es so Stufen, eine etwas unverbindliche Stufe, das nennt sich Freunde in der Ernte, Friends in Harvest, und das kann man erst sein, da ist auch der Beitrag, der so finanziell erwartet wird, relativ niedrig, und dann gibt es noch eine Stufe weiter, Partners in Harvest, das kann man dann auch werden, und wir wurden das eben in den Stufen, erstmal Friends in Harvest, nachher Partners in Harvest. Was verbindet uns jetzt als Partners in Harvest, Gemeinden oder Friends in Harvest, die auch mit irgendwie dazugehören, was verbindet uns miteinander? Ich hatte schon gesagt, ganz am Anfang ist es der riesige Hunger nach Erweckung, die Kraft Gottes zu erleben, zu sehen, zu spüren, sich darin wohlzufühlen. Schon Paulus hat gesagt, ich komme nicht mit bloßen Worten, um euch irgendwas zu erzählen, sondern es soll die Kraft spürbar sein, sichtbar sein, dass Kranke geheilt werden. Dass, was hat Jesus denen gesagt, den Jüngern, was sollten sie tun? Tote sogar auferwecken, Kranke gesund machen, befreien, Gebundene befreien. Und das muss irgendwo sichtbar werden. Und da muss Kraft sichtbar sein, wenn das Evangelium verkündigt wird. Und das war, hat auch diese Partners in Harvest Gemeinde miteinander verbunden, dieser Wunsch. Aber es gibt dabei noch etwas, was uns allen sehr wichtig geworden ist. Dass die Anfangsbuchstaben von dem englischen Wort fire, ich hoffe, ihr wisst, wie man das schreibt, Viere geschrieben, nicht? Das Wort Fire, alle Anfangsbuchstaben haben eine besondere Bedeutung und das sind so besondere Schwerpunkte, wo alle Partners in Harvest Gemeinden sagen, ja, das ist auch unser Ding, da stehen wir voll hinter und unterstützen das. Und das wollte ich euch mal vorstellen, das ist gleichzeitig eine Vorstellung auch von Partners in Harvest, was sie sind, was die wollen, was uns miteinander verbindet. Ich fange mal mit dem F an und F bedeutet, steht für das englische Wort Father, Father's Love, also die Liebe des Vaters, damit ist Gott, der Vater, Gott gemeint, den Menschen und hat Betonungen gelegt auf Teile seines Seins, um ihn, um Gott wirklich kennenzulernen. Und es war so etwa so in der Zeit um Zinzendorf und Moody und wann die ganzen Leute waren, so 1700 so und so. Und da wurde Jesus ganz neu gefunden, und zwar Jesus als der Erlöser, als der Erretter, als derjenige, der uns ewiges Leben schenkt und der unser Herr ist vor allen Dingen. Deshalb auch der Aufruf zu Bekehrungen. Und das war dort so im starken Maß entstanden. Und die Person von Jesus ist ganz stark offenbart worden, gefunden worden und man hatte das bejaht. Und dann möchte ich erinnern an das, was so vor 120 Jahren geschehen ist in der Azusa Street. Und zwar, da war es die Person des Heiligen Geistes, die dort sich offenbart hat als ein Teil Gottes. Und dann alles, was mit zusammenhängt, der Heilige Geist ist die Person Gottes, die in uns wohnt. Und mit der, sie will mit uns Gemeinschaft haben. Ich hatte eben das so gesagt als Anfangsvers, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das ist also der Teil, der mit uns engste Gemeinschaft haben will. Und diese Person des Heiligen Geistes kennenzulernen, das war also eine ganz besondere Betonung. So sind auch die Pfingstgemeinden weltweit daraufhin entstanden. Und nun ab etwa den 80er Jahren ist so entdeckt worden die Rolle des Vaters, Gott des Vaters. in einer Art, wie es bisher nicht war. Natürlich, man wusste immer, es gibt einen Vater Gott und so weiter, aber die, also in besonderer Weise wurde ganz neu klar die, das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Eigentlich finde ich die Beschreibung, Überschrift verlorene Sohn gar nicht so wichtig. Es ist die Beschreibung des Vaters, wie er ist. Man hätte auch sagen können, eine Überschrift geben können, so ist unser Vater im Himmel, wie diese Geschichte abläuft. Barmherzig, gnädig, voller Liebe. Und es ist der, also der Ausdruck der Liebe, die Gott zu uns hat. Und das geschieht durch den Vater. Mir ist es vorher gar nicht so aufgefallen, aber Jesus hat ja von sich aus gesprochen und hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Türe. Ja, wohin? Ein Weg führt ja immer hin zu irgendeinem Ziel. Ich bin die Türe, dann mach mal Türe auf, was ist denn dahinter? Zu Gott, dem Vater. Jesus hat sich selber vorgestellt als den Weg zum Vater. Das ist das Ziel, zu dem wir kommen sollten, den Vater zu entdecken, ihn als Vater anzunehmen, auch in unserem Leben viele und die wird sehr gepflegt, auch bei den Partners in Harvest-Gemeinden. Und trotzdem haben es die Menschen so schwer, das anzunehmen und zu erkennen. Woran liegt das, dass Leute Schwierigkeiten haben, Gott als liebenden Vater zu sehen? Es liegt daran, wir leben in einer vaterlosen Gesellschaft, das kann man schon sagen. Viele haben Scheidungen, verlieren viele ihren Vater. Manche haben einen Vater, aber das ist kein richtiger Vater, denn der ist ausgelaugt und müde, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt oder mit seinen Hobbys, ist so beschäftigt, dass er mit sich beschäftigt ist und so abgespannt ist, dass er die Rolle als Vater kaum wahrnimmt und die Kinder erleben nicht einen Vater so, wie, wie Gott beschrieben ist, als unser Vater. Und da man aus dem Bild, des, die ein Mensch hat von einem Vater, wenn man das überträgt automatisch auf das Bild Gottes, wie er als Vater sein soll, wenn man ein mangelhaftes menschliches Bild vom Vater hat, fällt es schwer, Gott als Vater, als liebenden Vater zu sehen. Und da muss also das Bild des Vaters ganz neu gezeichnet werden, durch Predigt, durch Hinweise, durch Erzählen. Übrigens, die Geschichte vom verlorenen Sohn ist inzwischen meine Lieblingspredigt, meine Lieblingsstelle überhaupt in der Bibel geworden, weil mir das auch so wichtig geworden ist. Das ist also der Vater. Nun gehe ich die Buchstaben durch von dem Wort Feier. F haben wir gehabt, Vater. Jetzt kommt das I und das steht für Intimacy, englisches Wort, Intimität, übersetzt auch auf Deutsch. Und auch das ist eine Offenbarung für viele, die das so noch nie gesehen haben, dass wir eine Liebesbeziehung zu Gott haben, die vergleichbar ist wie eine Braut zum Bräutigam, wie, Frau zu, wie Mann zu Frau und umgekehrt auch. Und dass das eine echte Liebe ist, die wir untereinander haben, eine intime Liebesbeziehung. Wir lieben die Gegenwart Gottes aus ganzem Herzen, wir suchen sie und wir haben auch erkannt eine ganz besondere neue Bedeutung des Sprechens mit Gott. Viele, auch heute noch, denken, wenn wir sprechen und sagen, man kann mit Gott sprechen, dann denken sie an ihre vielen Gebete. Bitte Gott, mach, dass ich genug zu essen habe und dies und das und Gott muss irgendwie tun, was wir gerne an Wünschen vorbringen. Aber der Gedanke, das zu einer Kommunikation, so wie es so sprechen, das ist für viele eine neue Erfahrung. Ja, viele wissen gar nicht, wie hört man überhaupt die Stimme Gottes? Wie lernt man das kennen? Und das hat eine ganz neue Bedeutung, auch das Hören der Stimme Gottes, auch für die Partners in Harvest-Gemeinden, der darüber sich austauschen, erzählen und lehren. Weil ich gerade mal dabei bin, erzähle ich euch mal mit wenigen Worten, wie ich selber das erste Mal, das ist nicht gleich in Toronto gewesen, sondern erst so danach, ein, zwei Jahre danach, wie ich richtig gelernt habe, die Stimme Gottes zu hören. Ich war, hatte ich wohl schon gesagt, Ingenieur und hatte Dienstfahrten oft vor, weil ich für Reklamationen zuständig war und musste immer hin zu den Kunden, um das zu behandeln, wenn die irgendwo gemeckert haben über den Stahl, den wir ausgeliefert haben. Und so war ich eines Tages und bekam einen Dienstwagen dafür nach Dänemark, musste zu einer Reklamation fahren, die Stadt, weiß ich gar nicht mehr. Gut, und ich hatte üblicherweise Kassetten mitgenommen, die ich reingeschoben habe. Damals gab es noch nicht CDs, von der Zeit, wo ich spreche, also Kassetten. Und hatte Lobpreismusik. Das war meine Überbrückung der Zeit, wenn ich alleine im Auto stundenlang unterwegs war. Und siehe da, das Auto, was ich jetzt zur Verfügung bekam, hatte kein Kassettenradio. Ich hatte nichts. Ich habe meine Kassetten mitgebracht, Lobpreiskassetten, konnte sie ins Handschuhfach legen, hatte kein Gerät, um das abzuspielen. stundenlange Autofahrten, was macht man da, wenn man ganz alleine ist? Ich habe zum ersten Mal im Leben in Sprachen gebetet, nicht 5 Minuten, 10 Minuten lang, stundenlang. Ich weiß noch, wie nach 2 Stunden ich beim Hamburger Tunnel da angelangt war. Und auf einmal kamen mir Fragen hoch, die in der Gemeindeleitung für mich schon sehr interessant waren. Wie gehe ich mit dem Problem um, wie mit dem anderen? Ich wusste keine Antwort darauf. Ich habe die gefragt, jenen gefragt, alle hatten sich widersprochen. Und ich war wirklich da alleine mit meinen Problemen. Und jetzt kamen die Fragen in meinen Kopf hoch, in Gedanken wieder. Und jetzt kommt das Besondere. Eine Frage kam hoch und zack, eine Antwort war da. In Gedanken. Sie war einfach da. Und da sagte ich, das ist eine sehr weise, das ist eine sehr gute Antwort. Das ist wirklich. Und dann kam die zweite Frage hoch und wieder kam eine Antwort. Ich habe das so empfunden, als wenn Gott zu mir spricht, auch wenn für mich der Vorgang neu war. Und nachher kam ich nach abends nach Hause und habe das meiner Frau vorgezeigt. Ich habe gesagt, du, ich hatte 10 Fragen, oder waren es noch mehr, 20. 20 Fragen und guck hier, das sind die Antworten. Die habe ich nicht aufgeschrieben. Ich bin auf dem Parkplatz, damit ich es gar nicht vergesse, und habe mir alles aufgeschrieben, Frage und Antwort. Ja, und sie hat das geprüft und...
Habe ich gesagt, habe ich dir immer schon gesagt.
Ja. Gut. Ich wusste zumindest, es war Gott, der zu mir gesprochen hatte, und ich hatte Gottes Stimme gehört, wirklich gehört, war überzeugt davon. Und nun hatte ich natürlich das Bestreben, das ist sowas Wunderbares, Gottes Leitung zu bekommen, Antworten auf Fragen zu bekommen. Das wollte ich noch mehr haben. Und dann habe ich nur sehnlich gewünscht, wann ist die nächste Dienstreise, dass ich wieder in Stunden in Sprachen beten kann. Aber siehe da, durch dieses Hören auf Gottes Stimme habe ich irgendwie gelernt, wie es klingt, wie es ist. Bei den vielen Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, sind ja gute, schlechte, dumme Gedanken dabei, gescheite Gedanken, alles gemischt. Und das zu unterscheiden, was ist Gottes Stimme, da habe ich es irgendwie gelernt, wie sich das anhört. Und siehe da, ich brauchte keine lange Dienstfahrt mehr. Ich ging durch den Wald, so habe dann auch mein Gespräch gehabt mit Gott, und er sprach zu mir. Ich kannte seine Stimme, jetzt war es auch Gewohnheit, eine liebe Gewohnheit für mich gewesen. Also eine richtige Entdeckung. Aber ich komme wieder zurück, das ist also ein Teil von dieser Fire Intimacy, und das gehört dazu, Gottes Stimme zu hören. Ich möchte dabei auch erinnern an eine Maria, während eine andere für den Herrn gearbeitet hat, geschuftet hat in der Küche und so weiter, hat Maria das Gute getan. Sie saß an den Füßen von ihm und hat zugehört, und das hat er sehr gelobt, fand er sehr gut. Und das zu tun, zu den Füßen Jesu zu liegen, einfach zu hören, was spricht der Herr zu einem, und einfach die Nähe zu genießen, das ist ein ganz neuer Wert, der erfunden wird. In Toronto ist das, glaube ich, so gefunden worden, oder haben die es übernommen von woanders, das weiß ich nicht, aber da wurde ich darin gelehrt, zu soaken. Und soaken, das ist dasjenige, dass man sich so mit dem Hintergrund Lobpreismusik hinsitzt, Licht, irgendwie sich bequem macht und denkt einfach, seine Gedanken sind gewidmet an Gott. Die ersten 5 Minuten funktioniert das noch nicht, da sind noch Gedanken des Tages, die alle durchgehen, aber irgendwie sind die zu Ende. Und dann, wenn man sich auf Gott konzentriert, dann hört man auch seine Stimme, dann spricht er, und das nennt sich soaken. Soaken ist ein englisches Wort, und das heißt wie eintauchen, eintauchen in die Gegenwart, in die Nähe Gottes. Und das kann man auch, das wird heute dort getan, gelehrt, woanders und so. Und von uns beiden, wenn es so einen Wettbewerb in der Ehe gäbe, sie ist inzwischen Spezialist für Soaken geworden, nicht? Ja, meine Frau. Aber ich liebe es auch sehr. Also das ist das Wort für Restoration. Wiederherstellung heißt das, oder auch Heilung, Restoration. Insbesondere eine Betonung auf Restoration of Soul, of Heart and Soul, also der Seele und des Herzens. Und das ist eigentlich, ich nenne es jetzt so als dritten Punkt, aber eigentlich ist das so wichtiger als alles andere, wichtiger als auch die Punkte, die ich vorher genannt hatte. Denn wenn einer ein kaputtes, verletztes Herz hat, und das haben viele Menschen, die heute rumlaufen, man hat es furchtbar schwer, Gottes Stimme zu hören. Es ist fast wie unmöglich. Ein geheiltes Herz ist dazu in der Lage, Verbindung mit Gott aufzunehmen und ihn zu empfangen, aber ein kaputtes Herz nicht, das muss erst geheilt werden. Und deshalb ist es so wichtig. Und wie kommen Verletzungen zustande? Ach, jeder von uns hat das sicher erlebt. Verletzungen dadurch, dass Menschen uns fertig machen, oder dass wir durch meistens durch Menschen, dass sie sich benehmen, was sagen, was tun, was unser Herz verletzt und wir bleiben dann als Verletzte über. Und jetzt kommt das Dumme, das Nachteilige, warum Verletzungen so gefährlich sind und warum die unbedingt geheilt werden müssen. Wenn einer verletzt worden ist, ich spreche so vom normalen Menschen, nicht von Heiligen, sondern so wie der normale Mensch gebaut ist, dann sagt er sich, du bist einmal verletzt worden von der Person, das soll dir nicht nochmal passieren. Und man baut innerlich Mauern hoch, die einen schützen sollen für die Zukunft. Und das geschieht so, indem man sich verhärtet, sein Herz einfach verhärtet und sagt, der hat dir wehgetan darin, du baust einfach, du willst dich schützen für das nächste Mal, du nimmst ihn nicht ganz ernst und so weiter, hörst gar nicht richtig zu oder so etwas, aber das sind die Mauern. Und diese Mauern haben einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, das funktioniert. Sie tun dich wirklich schützen vor weiteren Verletzungen. Gut, Gott sei Dank ende ich nicht hier, denn sie haben auch so einen ganz großen Nachteil. Diese Mauern hindern dich auch, Nähe zu haben, Intimität mit Gott. Die Mauer ist hochgebaut und auch Gott stößt gegen diese Mauer deines Herzens, das verhärtet ist und nicht mehr offen ist für ihn. Und du hast Schwierigkeiten, Gott zu sehen, zu erleben, mit ihm Gemeinschaft zu haben, seine Stimme auch zu hören. Es geht praktisch gar nicht mehr. Also am Anfang unserer Beziehung zu Gott muss eigentlich die Heilung unserer Seele stehen. Heilung der Seele, wie macht man das, wenn einer nun verletzt ist? Es gibt viele, wenn ich jetzt rumfragen würde, wer ist alle verletzt, da gibt es bestimmt eine Menge, die sich melden könnten und sagen, oh ja, diese Situation, dieser Mensch, der hat mich so verletzt, da habe ich damit zu kämpfen. Aber das wollen wir ja loswerden. Wir wollen die Mauern, die uns auch trennen von Gott, loswerden. Was sind die Mittel, die uns, wie die hilft, die Mauer wieder abzubauen? Und dann nenne ich so zwei und praktizieren können. Und das erste ist Vergebung. Und das zweite ist Vergebung und Buße. Ich werde dazu noch ein paar Worte sagen. Viele wissen nicht richtig, was Vergebung bedeutet. Sie sagen ja, ich bin bereit, wenn der andere zu Kreuze kriecht, zu Fuß und sich dreimal entschuldigt, dann bin ich vielleicht bereit zu vergeben. Nein, Vergebung ist unverdient. Der andere hat was Böses getan und er hat es nicht verdient, dass ich ihm vergebe. Ich verschenke ihm die Vergebung wie ein Geschenk der Gnade, so wie Gott mir übrigens auch vergibt. Er vergibt mir, ohne dass ich groß dafür Leistungen getan habe und mir das die Vergebung verdient habe. So ist Gott und das sollen wir weitergeben auch an andere. Was viele auch nicht wissen, ist, dass sie denken, wenn ich sage, ja, ich vergebe dir, dann ist damit vergeben. Nein, das ist der Anfang. Vergebung ist ein Prozess und man fängt damit an, dass man erstmal den Willen hat zu vergeben. Aber immer wieder kommen im Laufe der nächsten Zeit negative Gedanken hoch, Erinnerungen da, wo ich verletzt worden bin. Also das ist mit einem Mal oft nicht getan. Und was muss ich dann tun? Wieder sagen. Ich kann auch ruhig dazu beten und sagen, Herr, ich will vergeben, mir fällt das so schwer, Gott helfe mir doch dazu. Und das ein paar Mal wiederholt und da findet man, dass ein Prozess stattfindet. Und zwar diese Anklagen, diese Verletzungen gegenüber der anderen Person, die werden schwächer und schwächer, bis sie ganz weg sind, bis ich gar nicht mehr weiß, warum ich im Frühjahr überhaupt noch böse war. Das ist ein Prozess, aber das muss gelehrt werden und ohne dem erfahren wir nicht richtige Vergebung. Und dann habe ich gesagt, der zweite wichtige Punkt ist dabei die Buße. Könnte man sagen, ja, der andere, der hat mich doch verletzt, was habe ich dabei Buße zu tun? Kann ich mal sagen. Und zwar unsere Reaktionen auf die Verletzungen, die waren in Gottes Augen nicht so ganz astrein. Also je nach Typ, nach Menschentyp, reagieren die Menschen unterschiedlich auf Verletzungen. Es gibt welche, die haben Wut, Rachegefühle, Hass gegenüber der anderen Person. Das ist so der aktive Typ. Aber ich merke, oder ihr merkt es schon, wenn ich diese Worte einfach nenne, Hass und Rache, das ist nicht Gottes Wesen. Das ist also nicht so, dass er sich darüber freut, über meine Reaktion auf diese Verletzungen. Aber es gibt auch andere Typen, die sind so gebaut, die flüchten einfach. Sie gehen aus der Situation weg, sie resignieren, sie haben Selbstmitleid mit sich selbst. Gott sieht, wir sind nicht solche, die letzte Nummer sind auf der Welt, die rumläuft, sondern wir sind wertgeachtet in den Augen Gottes und wir brauchen uns nicht zu verkriechen, auch nicht flüchten. Wir sollen uns stellen der Situation. Also beide Reaktionen, die vorkommen können, sind nicht gottgemäß. Und das ist, wenn wir so handeln und etwas tun, was Gott nicht gefällt, nennt sich das Sünde. Und was macht man auf Sünde? Buße. Also wenn wir verletzt sind, haben wir zu vergeben demjenigen, der uns verletzt hat, und Buße zu tun auf, über unsere falsche Reaktion darauf. Diese beiden Dinge müssen zusammenkommen. Früher, das hat man ein bisschen spät erkannt, früher hat man gedacht, mit Vergebung allein ist alles getan. Nein, diese Buße gehört auch mit dazu, damit wir wirklich gereinigt werden von diesen schädlichen Folgen der Verletzungen auf unser Herz, auf unsere Seele, und dass sie wieder geheilt werden kann. Unsere Seele wird verletzt überhaupt durch Sünde, auch nicht nur durch Verletzungen, die wir durch andere bekommen haben, das Thema hatte ich eben besprochen, sondern da gibt es auch andere Sünden, wo ich vielleicht gar nicht unmittelbar daran schuld bin, die auf mich einwirken, wo aber ich dann doch sündige und ich habe nachher, muss also dann auch Buße tun darüber, um davon frei zu werden. Ich möchte mal zwei Themengebiete nur anreißen, kurz nennen, die es auch gibt, die heute oft auch unter Christen so übergangen werden als nicht wichtig und habe ich noch nie von gehört oder so etwas, aber sie machen unsere Seele kaputt und wir müssen davon geheilt werden. Das erste ist, die Neigung zu Sünden, die ererbt ist von meinen Voreltern. Ein anderes Fachwort heißt Generationsfluch, unter dem wir sind. Und viele finden sich damit ab, viele Christen sagen, da habe ich ja nichts falsch gemacht, das waren ja die bösen Eltern. Aber sie verleiten mich dazu, selber auch zu sündigen. Und ich bin vielleicht noch sauer auf die Eltern, was wiederum eine Sünde ist, denn ich muss ihnen ja vergeben. Also ich muss genau mit denselben Mitteln, um da Reinigung des Herzens zu haben, umgehen. Vergebung den Eltern, Vergebung empfangen für mich selbst, für meine Sünde, wo ich darauf sündig reagiert habe, und die Heilung dann und dann Buße tun für das, was ich falsch gemacht habe, um davon geheilt zu werden. Ein anderes Gebiet von Sünde, was vielen auch nicht so bewusst ist im Ausmaß, aber was zerstörerisch auf die Seele wirkt, das sind Gedankenfestungen, die wir haben. Also hat die Mutter vielleicht dem Sohn mal immer wieder eingetreten und gesagt, du taugst zu nichts, du bist nichts, du kannst nichts und so weiter. So lange, bis der das glaubt, dass die Mutter recht hat, und dann übernimmt er das Denken und merkt nicht, dass es total im Widerspruch ist zum Wort Gottes. Die sagt, du bist wertvoll geachtet, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist was und so weiter. Also wenn das im Widerspruch erkennen, das bekennen und mich davon trennen und vor allen Dingen auch Buße tun darüber. Wenn Sünden, ich bin beim Thema Sünde noch, die unsere Seele kaputt machen, wenn Sünde lange Zeit gewirkt hat in uns und wir haben nicht Buße rechtzeitig oder gleich getan, dann hat sie unser Herz so sehr zerstört, dass sie damit dämonischen Kräften Recht gegeben haben, in mir Wohnung zu nehmen oder davon Kapital zu schlagen in meinem Herzen. Und das gibt es viel, dass die Dämonen uns dazu bringen, uns in Ketten und Bindungen hineinbringen, aufgrund der Sünden, die wir getan und nicht uns gelöst haben von denen. Und dann heißt auch innere Heilung das folgende: Befreiungsdienst. Das ist ein Teil davon, wo es das manchmal nötig ist, dass wir in der Kraft Gottes die Dämonen ansprechen, sie vertreiben, Buße tun. Und Buße und Vergebung sind immer die Schlüssel, die wir tun können dabei. Aber auch zu sagen, ich sage mich los im Namen Jesu von dieser Sünde, so dass ich davon dann auch frei werde. So, und jetzt kommt der letzte Begriff, das E bei dem Wort Fire. Ist ein englisches Wort und steht für Extending the Kingdom. Also das, was wir empfangen haben von Gott an Liebe, von Gott Erkenntnis, Intimität mit Gott, das sollen wir anderen weitergeben. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe von uns Christen. Viele sagen, was müssen wir als Christen tun? Also natürlich ist es wichtig, unsere Sünden zu beweinen und zu bekennen und Buße zu tun. Nicht, dass ich Abstriche mache, aber das ist nicht die Hauptaufgabe, was Gott erwartet von uns Christen. Wir sollen das Reich Gottes ausbreiten auf der Erde. Denkt noch daran, der Befehl an die Jünger, wo Jesus sagte, heilt die Kranken weckt sogar die Toten auf und befreit diejenigen, die gebunden sind. Und wir sollen das Königreich Gottes ausbreiten auf dieser Erde. Und wie machen wir das? Erster Schritt ist, die Liebe Gottes, die Gott ausgegossen hat in unser Herz, weitergeben, den Nachbarn, Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, auch unseren Feinden, die uns böse kommen, Liebe Gottes ausstrahlen und weitergeben. Das ist Reich Gottes zu verbreiten, ein Teil. Natürlich auch das Evangelium weiterzusagen. zu erreichen, vielleicht, dass Menschen Jesus annehmen und so Jünger Jesu werden. Auch das ist Ausbreitung des Reiches Gottes. Aber schließlich auch mutig sein und Menschen, die zum Beispiel krank sind, Heilung anbieten und zu sagen, ich kann für dich beten und dass wir sie freisetzen und Heilung in ihr Leben hineinbringen. Und dass wir die Werke der Finsternis zerstören. Ja, eigentlich könnte man sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber auf der anderen Weise muss man sagen, es ist nicht umsonst, dass das der letzte Punkt ist in der Aufzählung, sondern wir können erst das weitergeben, was wir selber empfangen haben. Es gibt Christen, die wollen, wer weiß was, Evangelium weitergeben und leben selber nicht danach. Also wir selber müssen das Empfangen danach leben, das Umsetzen für uns und dann das Empfangene weitergeben. Zum Beispiel der Petrus, der hat gesagt dem Bettler an dem Tor dort, was ich habe, das gebe ich dir, das ist so wichtig. Was er hat, das kann er geben, nicht was er nicht hat, das kann er nicht weitergeben. Wir müssen zuerst genommen haben, gesättigt sein davon und das können und sollen wir dann auch weitergeben. Wenn das also so sehr wichtig ist, dass wir weitergeben, was wir von Gott empfangen haben, dann versteht ihr auch so einen Wahlspruch von Partners in Harvest, ich sage ihn in Englisch, und der heißt: Partnering to spread the fire of God's love, presence and healing throughout the nations. Also als Partner zusammenstehen, um das Feuer von Gottes Liebe, Gegenwart und Heilung unter die Nationen zu bringen. Das ist also so ein Wahlspruch, der auch für Partners in Harvest gilt und danach wollen wir dann auch leben. Ich nähere mich langsam dem Schluss und wollte nun sagen und darauf hinweisen, dass wir in einer ganz interessanten, merkwürdigen Zeit jetzt leben, die einmalig ist. Und zwar, wenn ihr so alles mitverfolgt und alle Bücher der Bibel gut studiert habt und kennt, dann wisst ihr, dass es nicht mehr lange dauert, bis Jesus wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt, wird vorher was geschehen. Auch das ist deutlich. Im Alten Testament zieht sich das durch und selbst Jesus erwähnt es auch selber im Neuen Testament nachzulesen. Es kommt eine nochmalige Erweckung, eine Ausgießung des Heiligen Geistes, die zu Pfingsten begonnen hat, aber nochmal im Spätregen am Ende dieser Tage seinen Abschluss findet. Und wenn es fängt so an, manche wissen nicht, was ist Erweckung, was passiert dann? Es können erweckt werden nur solche, die schlafen. Also es geht aus von einer schlafenden Christenheit, auch schlafenden Gemeinde, die passiv sind, untätig sind, nicht nach Gottes Willen leben. Und solche, glaube ich, kennen wir. Überall steckt so ein Stück vielleicht auch in uns drin, dass wir das eigentlich nicht wollen, aber wir merken, da fehlt uns irgendwie Kraft. Wir müssen neu belebt werden. Das tut der Heilige Geist. Aber danach, was kann man tun? Man kann sich danach ausstrecken. Man kann sagen, komm, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Komm in deiner ganzen Fülle und wir erwarten diese Erweckung, so wie wir sie erlebt haben in Toronto, das ist eine örtliche Erweckung und sie ist schon dort abgeflaut, aber wir erwarten sie weltweit, dass über die ganze Welt nochmal so eine Erweckung kommt und dafür leben wir, dafür ist unsere Gemeinde auch in Peine gegründet worden mit dem Ziel, dass wir einfach beten und sagen, Vater im Himmel, dein Reich komme hier auf dieser Erde, dein Wille geschehe so wie im Himmel, so soll es auch auf Erden sein. Das ist unser großer Wunsch. Bevor ich weiterspreche, will ich meiner Frau Kobi das Wort noch geben.
Ja, was hat Toronto in meinem Leben getan? Ich war, hat den Mund gehalten, roten Kopf gekriegt. So war ich, so bin ich nicht mehr, ich bin frei. Wir frei von Menschenfurcht und all die Sachen. Und es ist so schön, frei zu sein. Wo wir nach Toronto gingen, da haben wir echte Liebe kennengelernt, auch untereinander. Und es war sogar so, dass wir waren nun Ehepaar, sogar der Sex war besser, habe ich gemerkt. Habe ich auch in der Gemeinde gesagt, fanden sie nicht so gut, aber ich sage es nur. Deshalb braucht man nicht hinfahren, aber... Das ganze Leben, das ganze Miteinander verändert sich. Man hat auf einmal die Menschen alle geliebt. Man konnte, ne, da saßen wir waren im Hotel und neben uns saß so ein Buddhist mit so einem Dingerchen da am Machen und wir saßen an der anderen Seite vom Tür und haben im Zungen gebetet. Ist ein Unterschied. Aber wir hatten Barmherzigkeit für Menschen, die falsche Götter anbeten. Ist das nicht traurig? Weißt du, das ist ja, Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Ne, und diese Liebe... die haben wir da gespürt. Ne? Und auf alle Fälle, wir kamen dann auch nach Hause und ich habe gelernt zu soaken. Und dieses Soaken ist wirklich, ich bin süchtig geworden danach. Weißt du, was ist? Wir denken immer, wenn wir beten oder so, dann beten wir für den, den und den. Und manche beten für eine Mieleküche, anderen für ein Schiff, anderen für ein rotes Auto und dies und das. Und Gott soll das alles machen. Es ist wie wenn meine Enkel zu mir kommen. Ich weiß, sie brauchen immer Geld. Sie kommen, wenn sie was brauchen. Und weißt du, was Gott möchte? Der möchte einfach mit dir rumsitzen. Und er hört wahnsinnig gerne, Papa, ich liebe dich. Wisst ihr, und das mache ich jeden Tag. Und weißt du, was das Verrückte ist? Wenn ich mich hinsetze und sage, Papa, ich liebe dich, danke für das Vögelchen, was gerade da ist. Ich habe Bäume, ne? Da sitzt da so ein Vogel und die sind so genial gemacht, ne? Und die unterschiedlichen Blätter, dann danke ich ihm so für die Schöpfung. Und der Heilige Geist kommt und ich sitze dann in einer Wolke von Herrlichkeit und heule vor Freude und Liebe und ich weiß nicht wohin. Mit diesem Gott, der mich persönlich kennt, der hat mir mal gesagt, da habe ich so ein Bild gehabt von solche, kennst du da von der Schweiz und so, die haben so eine Röhre, so Trompeten und so auf der Erde, wie heißen die? Ja, da habe ich so ein Bild gesehen von so einem Alphorn. Ich denke, was sind das schon wieder, ne, wenn man normal auf dem Stuhl sitzt. Mir, dass ich sein Herz so tief berührt, weißt du, das steht nicht in der Bibel, aber das sagt er dir, das vergisst du nie wieder. Weißt du, und wir haben viel geopfert, ja, kann ich schon sagen. Alles haben wir geopfert. Weißt du, und dann kommst du in eine Konferenz und dann kommen Leute auf dich zu und die sagt so ein Prophet zu mir, Gott möchte sich bei dir bedanken oder bei uns, weil er so viel geopfert hat. Weißt du, da kann ich nur heulen. Was hat er denn geopfert? Hast du schon mal deinen Sohn am Kreuz krepieren lassen für andere Idioten? Weißt du? Und Gott sieht alles, was du machst. Gott sieht dein Herz für andere, ob du ein Glas Wasser bringst oder gestern. Wir wurden so fürstlich bedient. Also vielen Dank. Ich weiß, was das ist, als Frau Gäste zu bewerten. Ich habe es 30 Jahre gemacht und manchmal stand mir das bis hier. Ihr versteht das nicht, ihr setzt sich hin und das Frühstück ist da. Aber ich brauche 3/4 Stunde, muss als Erste aufstehen. Ich will nicht meckern. Nur manchmal fällt es dir schwer, aber wenn du dann was für diese König der Könige tun darfst, das ist ein großer Segen. Weißt du, und in meiner Familie früher, mein Großvater ist an Krebs gestorben und irgendwie weiß ich, als Baby hat er mich auf dem Schoß gehabt, im Bett und hat mich gesegnet. Ich weiß das im Geist. Er selber ist durch Erweckung gegangen, damals 1900, weiß ich was. Er war Bäcker, aber er hat auch gepredigt und hatte 5 Kinder und 20 Knechts, aber er ist jeden Abend Kranke besuchen gegangen und mittwochs durfte er predigen, Erweckungsprediger. Sein Großvater hat voriges Jahr, da haben wir rausgekriegt, sein Großvater hat vor 100 Jahren eine Gemeinde gegründet in Rumänien. Der kannte den König und all die Sachen. Gott hat Sachen vorbereitet. Von euren Vorfahren sind Leute da gewesen, die haben für euch gebetet. Weißt du? Und diese Treue von alten Mütterchen, wenn du nichts mehr tun kannst, du liegst nur im Bett, du kannst beten. Und Gott tut die Sachen und dann wird die Ernte eingeholt. Und irgendwann sind wir im Himmel und dann sehen wir die ganzen Leute wieder. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Gott hat aber gesagt, wir werden sehr alt. Also müssen, ich bin 75, er 77, ne? 25 Jahre haben wir noch ungefähr. Wenn Jesus nicht vorher kommt, dann gehen wir mit, klar. Ne? Aber was ich sagen wollte, wir haben mit einem Gott zu tun, der sich offenbart. Und wo ich klein war, meine Eltern war auch wiedergeboren, meine Mutter, die hat jeden Tag die Bibel gelesen und ich fand es so stinklangweilig, weil der Heilige Geist war nicht drin. Ich kannte das Wort, ich habe es über und über gelesen und vorgelesen gekriegt. Ich fand es stinklangweilig, mal raus. Ich weiß nicht, wie der Heilige Geist es gemacht hat, ne? Damals aus der Baptistengemeinde wurden wir ja rausgedrängt und wir haben vorher gebetet und ich sage, Gott, ich möchte ein Wort von dir. Damals mit dem Heiligen Geist wusste ich das und ich schlag auf die Bibel, da steht drauf, geh raus aus dieser Stadt und schüttel den Staub ab. Ich sage, Gott, will ich nicht, finde ich nicht gut, ich gebe dir noch eine Chance, was anderes zu geben. Ich schlag um, Gleiche Bibelstelle an einer anderen Stelle. Wusste ich gar nicht, dass es das gab. Gott hat Möglichkeiten zu sprechen. Ich habe die letzte Zeit, ich mache einen Fernseher an oder eine CD, dann höre ich genau das Lied, was ich hören muss. Oder nachts werde ich wach, ein Loblied wird über mich gesungen. Ich hab je lief, so lief, ich hab je lief, so lief, so lief. Ich bin Holländerin, gell? Ja? Aber ist das nicht schön, du wirst wach. Nachts, der Heilige Geist schläft eigentlich irgendwie nicht, das braucht er nicht. Ne? Der ist im Gange mit Lobpreis, die ich tagsüber gehört habe. Wir haben als Christen solche Geschätze. Und das von Toronto, das hat in meinem Leben so viel bewirkt, auch dass die Liebe Gottes jeden Tag da ist, dass ich in seiner Hand schmelze. Versteht ihr? Ich schmelze. Was? Ach, du, meinem Stolz. Von deinem Stolz stehst du nachher. Okay. Ja. Ja. Wir hatten nach 5 Jahren Gemeinde schon ein bisschen Erweckung in der Gemeinde von Freitzen und von anderen Leuten. Also wir kippten um, warum wissen wir nicht. Es passierten Sachen, waren mehr Wunder. Also es war schon etwas da, dass wir dachten, ne, die Leute haben ihr Dreck in Mülleimer geschmissen, irgendwelche doofe Musik und so. Also da war schon was. Aber dann sind wir wieder nach Toronto. Auf alle Fälle. Nach einer Woche war ich ein bisschen enttäuscht. Also die Gegenwart war natürlich da und so, aber ich dachte, das, was ich da habe, habe ich zu Hause auch. Warum fahre ich denn dahin? Ne? Kostet immer. Und dann habe ich eine Frau gefragt, ne, den Montagabend. Ich sage, betest du mal? Leider, ich sehe einen Hahn. Ich sah einen V, sie sah einen Hahn. Das sind ja alle irgendwie so stolze Viecher, gell? Und ich wusste, das ist Stolz. Ich denke, oh Backes. Dann habe ich ihr gesagt, dann bete mal, dass das wegkommt. Hat sie gemacht. Kam nicht natürlich so weg, wie ich das gewünscht habe, sondern die ganze Nacht hat Gott alle meine Verletzungen hochgeholt. Als Kind, als weiß ich was. Und jedes Mal, ich habe geheult die ganze Nacht und die ganze Nacht, ja, ich vergebe den, ich vergebe den, ich vergebe den, ich vergebe den. Es war viel, ne? Man ist stolz, weil man verletzt ist. Deshalb muss dies raus, weil du kannst nichts nehmen, wenn du stolz bist. Die Demütigen, die gibt Gott mir, weil dies Ganze ist weg. Na, und dann waren wir nächsten Tag an einem See baden, war sehr kalter See übrigens. Und da war ich wie, mein Herz war, als ob das zerrissen war. Das war nur noch blutig. Und da habe ich die Gegenwart Gottes so stark gespürt, wie nie mehr in meinem Leben. Da war so eine Dankbarkeit auch von mir, dass der ganze Mist aus der Vergangenheit weg war. Weißt du, das hat Gott durch den Heiligen Geist in einer Nacht gemacht. Aber du musst Gott Gelegenheit geben, an dein Herz was zu tun. Ich weiß, dass diese Manifestationen sind unheimlich komisch. Wir sind wirklich, gibst du mir ein bisschen trinken? In meiner Tasche sitzt er wahrscheinlich drauf. Ach so, toll. Dankeschön. Was wollte ich nochmal sagen? Weiß ich nicht. Was habe ich eben? Manifestation. Ja, ich bin normaler Mensch, Hausfrau, ne? 4 Kinder, alle normal, Enkel, 5. Bin normal. Ne? Aber ich brülle wie ein Löwe. Ne? Und meine Söhne hassen das wie die Pest. Die eine ist aus der Gemeinde raus, der andere auch schon 2-mal. Ne? Weil eine Mutter, die brüllt bei Tisch, wenn sie irgendwas so gesagt hat, ist komisch. Ne? Und in der Gemeinde ist schon ganz viel schlimmer. Und weißt du, wie das kommt? Das ist einfach der Löwe von Juda, der in mir lebt. Also wenn neben mir Leute auch sind mit Dämonen, wenn ich brülle, gehen bei denen Dämonen raus. Ja, ist eine ganz einfache Erklärung. Auch bei mir natürlich, wenn es was gibt, gell? Habe ich auch schon erlebt. Aber ich meine, wenn Gott das tut, wie komme ich dazu zu sagen, Gott, du musst es anders tun? Ja, und das erste Mal, wo ich im Geist geruht habe, da hat Bob Main für mich gebetet. Da hatte ich eine Laufmasche, das wusste ich, das sollte keiner sehen. Ne? Und ich kipp um, leg auf der Erde, stehe sofort wieder auf. Da sagt der Bob Main, leg dich wieder hin, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Na, die Laufmasche, ja, was denken Menschen von mir? Aber Gott hat jetzt in meinem Leben die oberste Priorität. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert von diesem Vater im Himmel, wie er Menschen liebt. Ich habe Sachen erlebt, wo ein Mann in der Gemeinde, ich habe es gestern auch erzählt, der war so richtig so Dorn in meinem Fleisch. Und Gott hat mir Sachen erzählt, wie er Gott anbetet. Aber ich bin okay, vergiss es, ihr liebt sie alle. Und die komischen noch am meisten, habe ich gemerkt. Wir haben jetzt zu Hause ein Messi, die unser Hund pflegt. In der Gemeinde wird sie nicht hoch angesehen, aber diese Frau hat mir mehr gedient in der Gemeinde wie alle anderen zusammen. Wer kam Schneeschaufeln im Winter? Sie. Wenn ich zur Kirche ging mit dem Hund spazieren, sie. Hat sie nichts für gekriegt. Wir denken manchmal sehr niedrig von Leuten, aber Gott tut das gar nicht. Diese Frau hatte eine Prophetie gehabt, das habe ich gestern auch erzählt, dass Gott gesagt hat, wo Isabel Allum da war, das ist meine Tochter und das ist meine Prinzessin. Und wer sie anrührt, kriegt es mit mir zu tun. Untersteht euch, ich sage das als Warnung, andere Menschen zu kritisieren, die nicht so sind wie du. Denn dann hast du das gleiche Problem wie ich. Das ist Stolz und Gott wird die Stolzen widerstehen. Und wenn du in diese Gemeinde bist und der Heilige Geist kommt und du magst keine Manifestation und du magst nicht das, was Gott tut, dann bist du derjenige, der rausgeht, weil du es nicht aushältst. Und ich sage dir, welche Mächte dich da bedrängen, das sind religiöse Geister. Damals die Schriftgelehrten, die wussten alles. Die konnten das predigen. Sie waren sehr stolz. Sie standen immer da oben an und waren toll. Ja? Und sie haben Jesus nicht verstanden. Sie haben ihn echt nicht kapiert. Da kommt einer und ist normal. Der sitzt da dann, mit Huren sitzt da einfach rum. Er liebt die ja. Und weiß, ich kann euch noch was sagen. Durch diese Liebe, auch die ich in Toronto kennengelernt habe von Gott, liebe ich alle Menschen. Das ist so komisch, dass es Günther schon oft peinlich ist, weil ich liebe die alle und ich umarme die auch. Beim Kaufmann, weil wen stört's, ne? Und die schlagen mich nicht, komischerweise. Ne? Es ist echt komisch, aber ich, weißt du, Gott liebt alle Menschen, kapier's doch mal. Und nicht nur hier diese Gemeinde. Ich fühle mich so sauwohl hier. Ich finde es so schön bei euch. Aber diese Liebe Gottes darf hier nicht bleiben. Die ist nicht für euch, im Bett zu liegen, Gott liebt mich, Gott liebt mich. Es muss einen Ausfluss haben, sonst bist du das tote Meer. Ne? Kann kein Fisch mehr leben. Und ich sage euch eins, Gott hat mit dieser Gemeinde was vor und mit der ganzen Welt. Aber ich bitte euch, John Arnott war so demütig, wenn bei ihm der ganze Saal platt lag, da hat er gesagt, Gott, was machst du? Und dann hat er die Zeugnisse gehört. Leute haben Visionen gekriegt, die haben Hoffnung wieder gekriegt. Die sind so wie ich befreit. Ich habe in Toronto immer geheult wie ein Schloss und er gelacht wie so. Ja, jeder reagiert anders. Versuch doch mal, deine Finger im Steckdose zu tun, wie du ruhig sitzen bleiben kannst. Versuch's mal, du wirst nicht überleben, aber gut, das machen soll. Und wenn du hier liegst und kotzt und springst an der Decke, ist völlig wurscht, Hauptsache Gott ist da. Versteht ihr mich? Und ich möchte ernsthaft appellieren an eure Liebe zu Gott oder das, was ihr bisher von ihm erfunden habt, er ist ganz anders wie du. Denn seine Gedanken sind nicht wie unsere Gedanken. Wir würden es anders machen. Ich habe Gott Vorschläge gemacht, noch und noch, wie er was zu tun hat. Kommst du in eine Konferenz in England, sagt eine Prophetin, du bist nicht Gott. Ich habe es gewusst, was er meinte. Ich bin nicht Gott, aber ich bin sein Kind und ich das Beste, was einem passieren kann. Ich will nicht noch länger reden, aber ich möchte euch sagen, Gott liebt euch so sehr und auch die Komischen. Und ich möchte auch gerade die Frauen sagen, die missbraucht worden sind. Das war nie der Plan Gottes für euch. Oh! Menschen, die missbraucht wurden, Menschen, die bestohlen wurden, Menschen, wo Menschen denken, ich bin es nicht wert, dass einer mich anguckt, das ist eine dreckige Lüge vom Teufel. Menschen, die nach Süchte gehen, weil sie keine Lust am Herrn haben. Weil, das war der Löwe von Juda. Boah! Marachaya. Maranatha, Jesus, komm bald. Willst du dabei sein, wenn der König der Könige kommt? Und wenn er sagt, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Hast meine Liebe weitergegeben. Liebe ist zum Weitergeben. Umarm die Leute. Ich war mal in der Gemeinde und ich sage, was soll ich denn sagen? Ne? Und dann sagt Gott, umarme sie. Wir dann Umarmung haben, wir sollen nach vorne kommen. Die kamen alle. Und haben geheult wie sonst was. Deutschland hat irgendwie ein Problem mit Umarmen, kann das sein? In Holland ist zu viel, gebe ich zu. Er hatte Geburtstag, er hat 2 Monate bei uns im Haus gewohnt, wir haben an deutsche Gäste vermietet. Ne? Und er kommt um 7 die Tür rein, ich, junge Frau, ne, hübsch, damals 40 Kilo leichter. Und er kam rein, ich sagte, Günther, herzlichen Glückwunsch und gib ihm einen Kuss. Das hat er falsch verstanden. Er hat mich abends mit ins Hotel genommen, ne? 5-Sterne-Hotel auf dem Dach, da bei Sandfurt, ne? Student, hat überhaupt kein Geld, blöd Mann. Ne? Auf alle Fälle, da haben wir uns lieben gelernt. Ne? 2 Jahre gewartet, Briefe geschrieben, von wegen Sex vor der Ehe, nee, Briefe schreiben. Er hat Deutsch gelernt, nee, ich habe Deutsch gelernt, er 30 Jahre Gott dienen durften. Jetzt gehe ich gerade durch unheimlich schwere Zeit. Ich möchte nicht, dass ihr wisst, was das alles ist. Gott hat gesagt, ich muss sterben. Boah! Aber nicht sterben so tot, das wäre schön. Meine Seele, alles, was ihm noch nicht passt, muss raus. Gott braucht mein reines Herz, sonst kann er mich nicht brauchen. Nicht, dass ich auf die Idee komme, dass ich was kann ohne ihn. Oder dass ich Ruhm nehme, der mir nicht zusteht. Wisst ihr, ich weiß, woher ich komme. Und ich weiß auch, wohin ich gehe. Und dieses Leben ist ein Abenteuer. Und wenn du mit Gott gehst, hast du immer Abenteuer. Der junge Mann, der Geburtstag hatte, wie war das nochmal? Du. Komisch, ich bin kein richtiger Prophet. Ich habe das ein bisschen liegen lassen. Ich habe es andere verschenkt. Der Amt muss ich wieder reinkommen. Boah! Ich hatte so das Gefühl, du wärst ein ganz guter Evangelist. Boah! Weiß nicht mal, ob du richtig Christ bist, auch egal. Gott kann das machen. Ich habe das Gefühl, dass du da reingehen solltest, dass du die Bibel liest und dass du Gott bittest um Krankenheilungen, Befreiung. Das ist auch das Amt des Evangelisten. Gott lässt dich nicht so, wie du bist, er wird dich gebrauchen. Und Corrie ten Boom hat gesagt, wir sind der Handschuh, Gott ist die Hand. Amen.
Ich hatte von der Erweckung gesprochen, die vor uns kommt. Und ist das nicht schön, gerade wenn wir auf der Erweckung als Gemeinden zugehen, dass wir nicht alleine sind mit unseren dünnen Erfahrungen, andere haben vielleicht kennen Einzelheiten besser und mehr, sondern dass wir in einer Partnerschaft zusammenstehen als Gemeinden und uns gegenseitig unterstützen, helfen können, füreinander beten, uns trösten, wenn der eine mal angegriffen wird. Das ist Partnerschaft, wie wir es verstehen, auch bei den Partners in Harvest, zusammenzustehen, gerade bei der Ernte, die auf uns zukommt. Ich habe noch irgendwie einen Eindruck, als wenn einer unter uns ist, der hat Rückenschmerzen. Könnte das sein? Beide ruhig mal kurz nach vorne kommen. Ich habe den Eindruck, dass Gott an euch etwas tun will jetzt. Ist das oben oder unten mehr? Ja, ganz. Im Namen Jesu spreche ich Heilung zu. Gerade jetzt, ich lege die Hand auf, Geist Gottes fließt jetzt hinein in den Rücken mit seiner ganzen Kraft. Ich spreche Heilung, totale Heilung, dass wiederhergestellt wird, was in Ordnung, Unordnung geraten ist. Im Namen Jesu, empfange, empfange, empfange jetzt. Empfange jetzt. Der nächste dann noch. Fließen. Wiederherstellung in die Ordnung Gottes, wie es gewesen ist. Im Namen Jesu. Kraft Gottes fließt gerade jetzt. Empfange, empfange, empfange im Glauben. Gott handelt an dir. Ich spüre, Gottes Geist ist über dir jetzt gerade in diesem Moment. Mehr. Setzt nachher, probiert ein bisschen auch mit dem Rücken, ob ihr schon auch Besserung spürt. Wo ist das? An welcher Stelle? Hier dann? Im Namen Jesu. Heilung soll jetzt hineinfließen. Im Namen Jesu. Heilende Kraft, Wiederherstellung. Alle Teile des Rückens müssen wiederhergestellt werden, auch der Seiten, Teile der Lenden. Im Namen Jesu, gerade jetzt. Empfange. Amen. Amen. Ich hatte noch so ein Wort kommt mir, Nasennebenhöhlen, hat einer damit zu tun, dass er irgendwo Schwierigkeiten hat? Ist es Nase an welcher Stelle? So direkt hier. Ja. Spreche Heilung aus, im Namen Jesu, gerade jetzt. Heilende Kraft Gottes, fließe jetzt, gerade jetzt. Mehr von dir, Heiliger Geist. Wir empfangen von dir Heilung, Wiederherstellung. Im Namen Jesu. Danke, Jesus. Amen. Ist noch jemand auch mit? Gobi, kannst du helfen, sonst machst du von da an dich hier.
Oh.
Ja. Anderen, hier? Ja. Im Namen Jesu, Heilung möge jetzt hineinfließen. Im Namen Jesu. Mehr. Heiliger Geist, fließe du. Komme du, Heiliger Geist, fließe.
Hey.
Vollkommene Wiederherstellung. Nasenbereich gehört Jesus.